Kannst du dich noch dran erinnern, wie dein Leben so in der 6., 7. Klasse war?
Haben dich deine Eltern nach der Schule zum Sport gefahren? Hast du deine Wochenenden manchmal ganz gemütlich bei Oma und Opa verbracht? Hast du dich manchmal für schlechte Noten geschämt?
Christiane war in dem Alter in Berlin.
In Charlottenburg. Am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht. Aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht mal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Aber selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers.
Ab 19. Februar. Nur auf Amazon Prime Video.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr hört uns auf iTunes, Spotify und Deezer, abonnieren nicht vergessen, oder auf rollingstone.de. Wir sprechen heute in der 5. Folge unserer 8-teiligen Serie zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mit Lea Drinder. Lea Drinder ist eine Schauspielerin, die zu sehen ist in der Rolle der Babsi. Und Babsi ist eine Freundin von Christiane F. Es handelt sich nämlich bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo natürlich um eine Neuerzählung des Tatsachenbuchs, das 1978 erschienen ist, als auch des Films von 1981. Diese Serie erscheint bei Prime Video ab dem 19. Februar 2021. Showrunnerin ist Annette Hess und Regie führte Philipp Kadelbach, Produzent Oliver Berben. Wir haben uns mit Lea Drinder unterhalten und haben ihr einige Fragen gestellt, nicht wahr, Arne?
So sieht's aus. Lea Drinder, eine junge Schauspielerin, alle Schauspielerinnen sind jung, alle sind etwa 20 Jahre alt. Lea Drinder hat, ist bisher in wenigen Filmen aufgetreten. Das ist die erste große Hauptrolle. Und sie hat uns auf die Fragen geantwortet, die wir zu Bahnhof Zoo an sie gestellt haben. Und die erste Frage war die nach dem Casting, wie sie erfahren hat, dass sie für die Rolle vorgesehen war. Sie hat tatsächlich, wie wir gleich hören werden, gar nicht zunächst erfahren, dass sie für die Rolle vorgesehen ist, sondern sie war bei dem Casting. Hier die Antwort von Lea Drinder.
Der Castingprozess für meine Rolle war recht lang. Ich hatte, glaube ich, das erste Casting im Winter 2018, wenn ich mich recht erinnere. Und erfuhr dann erst schon 2019, im April, wenn ich mich recht erinnere, dass ich tatsächlich die Rolle Babsi bekommen hatte. Ich hatte auch für unterschiedliche Rollen zunächst vorgesprochen und bin aber sehr glücklich, dass ich letztendlich die Rolle, die ich auch darstellen durfte, erlangt habe.
Ja, wir hatten schon bei Lene Wozendowski gesagt, dass alle Schauspielerinnen eigentlich für alle Rollen vorgesehen waren, dass geprüft wurde, welche der Mädchenrollen sie spielen könnten. Man merkt hier, dass die Dreharbeiten oder dass das Casting ins Jahr 2018 zurückreicht und dass dann im Frühjahr 2019 die Vorbereitungen begannen und die Rollen dann besetzt worden.
Ich hätte gar nicht Lust, so lange zu warten, ehrlich gesagt. Es muss ja ganz schrecklich sein, ne? Dieser Ausfallprozesse
die ein Ungewissheit, Jahr lang.
Man muss ja auch andere Engagements noch annehmen. Ne? Also man kann ja nicht sich den Kalender freihalten, aber hier hat ja irgendwie alles gepasst anscheinend.
Ja, und sie wusste wahrscheinlich nicht, ob sie tatsächlich überhaupt für eine Rolle ausgewählt wurde. Nun ist es so, heute, wenn man die Serie sieht, denkt man, das kann ja eigentlich nur die Babsi sein. Das passt ja genau. Also bei Lena Ozendowski denkt man, ja, das muss die Berlinerische sein. Und bei Bei Lea Drinder denkt man, ja, also die ist die ideale Babsi. Also ein sehr gutes Casting. Dann die zweite Frage haben wir gestellt, die haben wir übrigens allen Schauspielerinnen gestellt, nach der Identifikation mit der Rolle, mit dem Vorbild. Hier die Antwort von Lea Drinder.
Bis zu einem gewissen Punkt ist die Rolle, die man darstellt, ja auch Teil von einem selbst. Also man nimmt natürlich auch vieles von anderen Menschen, die man kennt oder die man beobachtet. Aber man muss gewisse Dinge auch selber ansatzweise verstanden oder gefühlt, verspürt haben, um sie adäquat darstellen zu können. Daher kann ich mich bis zu einem gewissen Punkt sehr gut mit meiner Figur identifizieren. So zum Beispiel diese Faszination und diese Liebe, die sie fürs Leben sowohl als auch für den Tod mit sich trägt. Diese Zwiespaltigkeit und diesen Hang zum Makaberen, dieses Makabere aber gleichzeitig als unglaublich schön ansehen zu können, das finde ich, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, das hat sie suchend beantwortet und präzise, Teil von einem selbst.
Also ich kann nur sagen, es muss wirklich so unfassbar schwer sein, dieses Nadeln anzusetzen und ein High-Gefühl und dann irgendwie noch den Affen, den man danach hat, dann irgendwie darzustellen. Das ist eine Sache, also ich hab da großen Respekt vor, hochgradig Drogenabhängige darzustellen, weil das einfach ein ganz schmaler Grat ist zwischen sich lächerlich machen, als auch irgendwie derjenigen Darstellung von der jemand, der das nachvollziehen kann, sagen kann, ja, so ist das wirklich.
Ja, und man kann das schwer nachvollziehen. Also wenn man das nicht erlebt hat, ist es wahrscheinlich nicht, wie Schauspieler sagen, herstellbar. Eigentlich ist es nicht herstellbar. Also woher nimmt man es? Manches muss man, ja, man muss es, sie sagt, man muss es gefühlt haben. Manche Dinge muss man selbst gefühlt haben. Bei Babsi ist sicher einiges zu fühlen und wahrscheinlich auch in der drin das eigene Erfahrung. Drogensucht gehört wahrscheinlich nicht dazu. Also das ist natürlich die Schauspielkunst, die darin liegt.
Aber nicht zu vergessen den Hang zum Makaberen, den sie erwähnt hat.
Ja, Hang
der
zum
muss,
Makaberen.
Der muss dabei sein.
Und auch die Liebe der Babsi fürs Leben und für den Tod. Also die Todessehnsucht, wie auch die Liebesfähigkeit, also auch die Liebessucht eigentlich, hat Lea Drinder erkannt in dieser Figur. Und das Makabre, das ist ein interessanter Bericht, eine interessante Beobachtung, ein interessanter Begriff, denn natürlich empfindet man Mitleid, natürlich leidet man an dieser Figur, denkt so, wie schlimm soll es noch werden, man wünscht ihr das Beste, aber dass Lea Drinder sagt, also sie hat einen Hang zum Makabren und
da gehört ja auch mal die Heldinnen-Darstellung mit dazu, ne? Oder beim Makaberen. Ne? Also du hast ja. Das ist ja auch immer, zum Makaberen gehört auch immer die theaterhafte Heldinnen-Darstellung. Also gar nicht im negativen Sinne gemeint, sondern halt irgendwie das Bewusstsein darüber, dass man dann doch eine Figur in einem Stück einfach ist, ne? in diesem Lebensstück einfach. Ne? Das ist ja irgendwie, das gehört ja zum Makaberen mit dazu.
Ja, vielleicht sogar, also ich glaube nicht, dass Babsi einen Blick von außen hat, aber innerlich ist sie wahrscheinlich so zerrissen, dass vielleicht auch manchmal eine gewisse Lust an der Theatralik ist. Ne? Mhm. Also man muss die Darstellung von Lea Drinder noch mal genau anschauen. Das ist ohnehin eine beeindruckende darstelle.
Naja, und sie hat natürlich auch, sie ist die Einzige aus der Clique, die aus dem reichen Elternhaus kommt, ne? Also ja. das ist ja nicht selbstverständlich, dass man nur, weil man gemeinsam Drogen nimmt, irgendwie schichtübergreifend zusammenhält, ne? Also das ist ja die Herausforderung gewesen und der Unterschied zum Film, in dem alle aus demselben Milieu stammen, ne? Stricherjungen sind, in den Trabantensiedlungen leben und so weiter. Das ist ja da in ihrem Westberliner Elternhaus ja überhaupt nicht gegeben. Ne? Und trotzdem findet man eine gemeinsame Ebene.
Ja, dann haben wir gefragt nach dem Film von 1981 von Uli Edel. Nicht nur, liegt natürlich nahe, dass sie den Film gesehen hat, sondern in welcher Weise sie sich daran orientiert hat. Hier Lea Drinders Antwort.
Ich habe mich persönlich nicht sonderlich stark an dem Film von 1981 orientiert, da sowohl dieser Film als auch die Serie, die wir jetzt gedreht haben, beides sind Interpretationen der gleichen Geschichte. Und wenn ich jetzt zu sehr an den Film gedacht hätte bei unseren Dreharbeiten, dann hätte ich ja letztendlich nur eine Interpretation einer Interpretation irgendwie gemacht. Und das, finde ich, wäre irgendwie der Geschichte auch nicht gerecht gewesen, sondern es ist jetzt eine moderne Interpretation derselben Geschichte. Zusätzlich dazu basieren zwar beide Verfilmungen auf der Geschichte der Christiane F., was bei uns allerdings neu ist, ist eben, dass es auch teilweise fiktive Erzählstränge gibt, die in der ersten Verfilmung nicht zu finden sind. Es ist also die gleiche Basisgeschichte, die aber ganz unterschiedlich erzählt wird. Und auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird.
Ja, wenn sie nur zu sehr an den Film gedacht hätte, das wäre, also ist ein bisschen wie so ein Escher-Labyrinth, ne? Dann wäre es nur die Interpretation einer Interpretation gewesen. Das ist ja auch, das ist ja auch völlig richtig, ne? Das ist total schwierig, ne? Du hast ein Buch und einen sehr gefeierten Film, was macht man jetzt, ne? Und die Figur der, also ich sag mal, das Dankbare ist ja, dass die Figur der Babsi in Buch und Film existiert, aber von einem ganz anderen, also nicht jetzt einen anderen darstellen, selbstverständlich, sondern auch eine ganz andere Figur dann auch tatsächlich darstellt, ne? Aus einem ganz anderen Milieu stammt.
Ja, und es ist natürlich vollkommen einleuchtend, dass es zwei Interpretationen, zwei Darstellungen einer Figur sind, die es zwar in der Wirklichkeit gab, die aber schon gedeutet wurde in dem ersten Film und die hier neu ausgedeutet wurde. Übrigens etwas, das wir bei unserer Frage nicht bedacht hatten. Etwas naiv von uns. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dann haben wir Lea Drinder gefragt, natürlich nach der Identifikation mit der Figur Babsi, die sie spielt, und ob da Verständnis ist oder Einsicht in die Motivation. Hier Leas Antwort.
Das finde ich ist sehr schwer zu sagen, weil eine fiktive Gestalt und einen echten Menschen beziehungsweise eine historische Gestalt, die gelebt hat, zu spielen, sind zwei völlig unterschiedliche Werke. Also man kann es so ein bisschen vergleichen mit einem Gemälde. Also wenn man eine fiktive Person darstellen darf, dann hat man natürlich bestimmte Rahmenbedingungen gegeben. Also zum Beispiel eine bestimmte Farbpalette. Aber man darf ein ganz eigenes, neues Bild malen. Aber wenn man eine historische Figur darstellen darf, dann ist das Bild ja eigentlich schon gemalt. Aber man greift es neu auf und gibt ihm neue Farbe und neuen Glanz. Und beides sind Dinge, die sehr viel Spaß machen, aber auf eine ganz eigene Art und Weise auch viel einfordern.
Ja, also die Gestalt oder historische Gestalt, da ist Lea ja zögerlich, ne? Man sagt historische Gestalt, reale Gestalt. Sie sagt ja sogar, es sind unterschiedliche Werke, ne? Also ganz andere Identitäten. Hier auch das Bild der Farbpalette und der Malerei, was Schauspieler oft sagen, dass ein Porträt sozusagen gemalt wird aus dem, was Schauspieler selbst einbringen, aus ihrer Erfahrung und was sie geben können.
Weißt du, was das Gute ist daran, Arne? Entschuldige, dass ich gerade das unterbreche. Mhm, ja. Ich muss immer wieder, weil wir über Mank gesprochen hatten und David Fincher, ich muss immer an die zugekleisterten prosthetisierten, also sozusagen mit Prothesen ausgestatteten Mimikry-Darsteller denken. Also wenn es um historische Personen geht, um Churchill und so weiter, ne, dann ist es mit der Farbpalette zum Beispiel nicht so einfach mit dem Gemälde, das man malt, denn dann kriegt man nämlich das volle Gemälde nämlich schon ins Gesicht, weil man so aussehen soll wie jemand, der eine historische Lincoln, der eine historisch Hitchcock, der eine historisch wichtige Person ist. Das ist natürlich bei solchen Figuren, wo das Aussehen nicht fest zementiert sein muss, der Habitus und die Mimik und so weiter, sondern wo man einfach einen echten Menschen halt, der so ist wie du und ich halt darstellt, viel, viel kostbarer und wichtiger, weil man da wirklich schauspielern kann und nicht irgendwie gucken muss, dass man irgendwie das Doppelkinn genauso hebt wie Churchill.
Ne? Ja, das ist natürlich wahr, das ist bei Philip Seymour Hoffman war es Capote, es war bei Anthony Hopkins, Nixon, es war der Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa bei Jack Nicholson. Und diesen Schauspielern ist es zwar gelungen, trotz sogar auffällig abweichender Körperlichkeit, diese Figuren darzustellen, aber es bleibt natürlich immer ein Befremden, weil man doch die Anverwandlung merkt.
Phil Spector, sage ich nur. Als Al Pacino.
Ja, gar nicht so fern. Also mit der Perücke kommt es dann sehr gut hin.
Körpergröße.
Al Pacino ist ein kleiner Mann wie Phil Spector und verfügt natürlich über alle mimischen Mittel, um es darzustellen. Aber zurück zu Lea Drinder und der Darstellung von Babsi. Wir haben eine Frage gestellt, die insofern verfehlt war. Aber hören Sie selbst, wir fragten nach der Einfühlung in die Rolle, ob das hier schwieriger war als bei einer Theaterrolle. Und hier Leas Antwort.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe kaum Erfahrungen, was Theaterrollen angeht. Ich habe in meinem Leben einmal in der Schule eine Theaterrolle gehabt. Daher muss ich sie leider enttäuschen, was diese Frage angeht.
Ja, das war sehr mutig, weil die meisten immer behaupten würden, ich habe schon in der Schule Schultheater gemacht. Ne? Das ist ja der Klassiker. Oder man stand mit dem Föhn vom Spiegel und hat dann Aber gesungen oder so. Aber man muss nicht vom Theater kommen. Es ist halt einfach so. Ne?
Ja, also eine Rolle hat sie ja da offenbar gespielt. Ob es eine Theatergruppe war, ich weiß gar nicht, ob es Theater-AGs noch gibt, wahrscheinlich. Aber das wäre ja das, was man erwartet. Theater-AG oder einige Jahre Neigungskurs nach der Schule. Das hat sie nicht gemacht. Und es hat ihr nicht geschadet, sondern die Natürlichkeit ihrer Darstellung in Bahnhof Zoo ist berückend. Dann die letzte Frage, die wir gestellt haben, nämlich ob sie lieber einen Menschen spielt, der tatsächlich gelebt hat. Sie hat zum Teil schon darauf geantwortet. Oder eine fiktive Gestalt oder welchen Unterschied es macht. Hier Leas Antwort.
Man muss sagen, dass Babsi eine historische Figur ist. Sie war real, hat gelebt. Es gab aber nicht so viele Anhaltspunkte, die ich als Referenz hätte nutzen können. Ich hatte also keine genauen Vorschriften, keine genauen Angaben, wie ich diese Rolle zu interpretieren hatte, sondern konnte mich sehr auf das Drehbuch verlassen und das, was dort geschildert wird, wie sie beschrieben wird, und musste mir somit nicht bestimmte historisch korrekte Eigenschaften anlernen. Deswegen war vieles der Rollenarbeit einfach Beschäftigung mit dem Thema mentale Krankheiten sowie Depressionen und manische Depressionen, also eine bipoläre Störung, sowie auch viele Dokumentarfilme über Obdachlosigkeit, Prostitution, Drogenabhängigkeit etc. etc., die mir eben das Milieu, in welchem Babsi sich oft umgab, näher brachten. Und natürlich gibt es aber auch sehr viele schöne Sachen, die Babsi irgendwie verspürt, und das habe ich mir alles durch Musik und Bilder und Filme näher gebracht, wo ich mir vorstellen konnte, dass sie, also die Rolle, die ich verkörpert habe, die sie genießen würde, die sie gerne hören oder sehen wollen würde.
Ja, Babsi hat gelebt, wenn sie auch nicht Babsi hieß. Und es gab keine Referenzen, es gab keine Vorbilder. Insofern musste Lea Drinder das aus sich selbst schöpfen, natürlich auch aus den Protokollen und dem bloßen Dialog. Also die Wörter gibt es. Dass sie sich mit manischer Depression oder mit dem Bipolaren beschäftigt hat, das liegt hier natürlich nahe bei dieser Gestalt, und sie hat das skrupulös vorbereitet für die Serie.
Weißt du, ich musste immer bei, ich weiß nicht, ob es an der Kurzhaarfrisur liegt, aber ich glaube, es liegt an der Kurzhaarfrisur. Ich musste mal an Mia Farrow denken, ich kann mir nicht helfen. Mhm. Auch das eine Frau, die dir gewisse Nervenzusammenbrüche in Rosemary's Baby erlitten hat. Ein Film, der sich natürlich nicht vergleichen lässt mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Aber, oder ich weiß nicht, Gene Seberg, das sind halt immer so, naja, das ist einfach nur so ein kurzer Assoziationssplitter, den ich hatte, den ich mit kurzer Frisuren immer in Verbindung bringe. Den Seberg, Zusammenbruch.
Gene Seberg ist ja wahrscheinlich die allerpopulärste, sofern man außer Atem gesehen hat, wird man immer die kurze Frisur, war auch etwas früher als Mia Farrow, mit Gene Seberg verbinden. Später natürlich dann viele Jahre Mia Farrow, die Ende der 60er Jahre eben vor allem in Rosemary's Baby diesen Kurzhaarschnitt hatte. Ja, und das sind natürlich große, das sind tatsächlich Referenzen für Lea Drinder, die ihr durchaus auch gerecht werden. Also man behält diese Rolle und diese Darstellung in Erinnerung. Und auf dieser hohen Note beenden wir diese Folge zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.
Geht ja wahrscheinlich bald schon wieder weiter, ne? Also wir erleben uns jetzt da fast im, oder nahezu im Tagesrhythmus.
Ja.
Nicht verpassen, wollte ich damit sagen. Eben. Okay, alles klar.
Schon morgen wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald. Demnächst. Tschüss.